Und für Freunde der Ultra-Kurzwelle ist jetzt der Podcast Bonustrack gedacht. Kurz paar Original-O-Töne aus den 50er Jahren und danach die Fortsetzung des Interviews mit Werner Stresemann, dem Oberingenieur des SFB, der seinerzeit am 1. Oktober den UKW-Sender am Funkturm in Betrieb nahm.
Und ich schalte auch noch einmal um auf die Mittelwelle. So klingt die Mittelwelle hier oben und es ist jetzt eine Nachmittagszeit. Da ist es noch ganz erträglich, die Mittelwelle zu hören. Schalten wir aber noch einmal um auf UKW West.
Ich höre heute erst einmal Ultra Kurz, nicht wahr?
So muss man sagen, es ist bedeutend lebhafter, die Wiedergabe.
Ich war überrascht über den bedeutend besseren Klang des UKW-Rundfunks hier im Vergleich zu den anderen Wellen.
Die hohen Töne, die Obertöne, die zum Beispiel die Verständlichkeit der Sprache bedingen, die einem Musikstück die Brillanz geben, diese sehr hohen Töne können wir auf Ultrakurzwellen ohne weiteres mit übertragen. Die Güte der Darbietung steigt.
Und jetzt kommt auch Radioexperte Kai Ludwig mit ins Gespräch.
Vielleicht sollte man nochmal jetzt ein bisschen differenzieren. 1. Oktober 1950, das war ja der offizielle Beginn, sozusagen die Einweihung. Wann ist denn der Sender eigentlich das erste Mal eingeschaltet worden? Sozusagen einfach in der Luft gewesen. Das war doch bestimmt schon etwas früher.
Am 1. Oktober.
Es hat also keine Tests?
Nein, es hat wenig Tests. Es war sehr knapp.
Also wirklich richtig live sozusagen am 1. Oktober ging
es
los.
Ja. Es wurde gar keine große offizielle Sache gemacht. Es kam erst im Laufe der nächsten Tage. Da kam der Generalintendant und so weiter. Aber es lief, glaube ich, sehr, sehr ruhig an.
Wann genau haben die Hörer, die drei Hörer in Berlin oder wie viele es auch immer waren, theoretisch und auch praktisch den Einschaltvorgang hören können? Wann wurde
mit dem Beginn der Industrieausstellung.
Ja, wie viel Uhr war das am 1. Oktober? Wissen Sie das noch etwa?
Ja, es war 8 Uhr.
Kann sich daran erinnern, wie die Abläufe waren? Sie kamen in den Raum rein?
Es war kein besonderer Ablauf. Es muss eine sehr einfache Geschichte gewesen sein. Der Sender war mit der Leitung, Modulationsleitung, ans Funkhaus angeschlossen und kam nun vom Funkhaus die Modulation. Also die muss aber auch schon da im Moment von Hamburg gekommen sein. Ich vermute, dass man von Hamburg eine Ansage gemacht hat, aber ich kann es nicht bestätigen.
Und mussten Sie den Sender ausschalten in der Nacht?
Ja.
Wann war das?
Also damals wurde er noch etwa um 18 Uhr schon ausgeschaltet, also recht relativ früh. Und dann später um 22 Uhr. Also die ersten Tage weiß ich, dass er sehr früh ausgeschaltet wurde. Wir wurden sich ja im Klaren, dass nur die Hörer, die auf der Industrieausstellung waren, ihn empfangen konnten. Es gab ja keinerlei Empfänger außer denen, die sich vielleicht auf den Versuchssender in Siemensstadt eingestellt hatten, aber auch der war nicht den ganzen Tag im Betrieb.
Dann gab es ja noch eine andere Entwicklung. Nicht nur das Abstrahlen von Hörfunkprogrammen, sondern auch, dass Reporter sich mithilfe einer UKW-Sprechstelle in Verbindung mit dem Funkturm, nehme ich mal an, und dann direkt ins Funkhaus auch aus fahrenden, mobilen Einrichtungen melden konnten, dass man also Reportagen machen konnte. Wissen Sie, wann das eingesetzt hat?
Sehr viel später. Das gehörte zu meiner Abteilung später. Wir haben Fahrzeuge ausgerüstet mit Richtantennen, die sie drehen konnten. Die wurden ausgefahren. Das war 1967, fängt es an, diese Art der Übertragung.
Dann gab es dann irgendwann mal den legendären Ü1. Können Sie sich da noch erinnern? Ü1 im Ohr?
Naja, das ist einer dieser Fahrzeuge gewesen, aber ich habe jetzt keine spezielle Erinnerung.
Erzählen Sie noch ein bisschen was von dem Sender. Der befand sich am Funkturm. Wo?
In einem kleinen Raum. Wenn Sie auf den Eingang des Funkturms zugehen, dann kommen Sie durch ein Portal. Rechts ist das Rundfunkmuseum, links sind die Toilettenanlagen. Und im rechten Gebäude waren wir in einem Raum, der vielleicht so 20 Quadratmeter groß war. mit einem Sender, den wir dort aufgebaut haben. Nichts weiter als dieser eine Sender in dem Raum.
Wer hat ihn hergestellt?
Telefunken. Ich war damals zunächst noch gar nicht angestellt, aber ich war so interessiert, dass ich, als ich jeden Tag schon dabei war, als er aufgestellt wurde, am 1. Oktober war meine offizielle Einstellung. Und von da an habe ich also auf dem Gebiet beim NWDR beziehungsweise dann wie hieß es, NDR und dann SFB gearbeitet.
Also am 1. Oktober, ich weiß nicht, wann haben Sie Ihren Dienst begonnen und wie haben Sie erfahren, dass Sie gleich den Knopf drücken müssen?
Den Knopf habe ich nicht gedrückt, da kamen größere Leute. Der Generalintendant des Nordwestdeutschen Rundfunks, Grimme, ich weiß nicht, ob er entklärt, aber er ist sehr bald da gewesen.
Der berühmte Adolf Grimme, da gibt es ja heute noch das Institut und den Preis, er war also der erste Intendant sozusagen.
Ja, und der Vorsitzende des Rundfunksrats, Professor Dovidat, war sehr häufig da, war sehr interessiert, er war ja Professor für Publizistik, hat sich sehr auch für die technischen Dinge interessiert.
Was war denn Ihre Aufgabe?
Diesen Sender im Laufen zu halten, sich um alles zu kümmern und die, vor allem dann, so ein Sender, wenn er neu ist, hat ständig aus irgendwelche Macken dran, die schnellstmöglich zu beseitigen, jederzeit da zu sein. Ich wohnte damals draußen in Frohnau. Also von Frohnau bis zu Witzleben war Gott sei Dank die Straße, es gab noch keine Autobahn, es gab einen schwarzen Weg anstelle der Autobahn. Aber ich habe wirklich meine Aufgabe gut erfüllen können. Der Erfolg, den ich gehabt habe, überhaupt hat mir das bestätigt.
Wissen Sie denn noch die Frequenz, auf der Sender gesendet hat, mit welcher Leistung?
Die Frequenz 90,5 ausgestrahlt mit 3 Kilowatt.
Ist da am Anfang reihenweise was ausgefallen oder hat Telefunken gute Arbeit geleistet?
Nein, Telefunken hat gute Arbeit geleistet. Er war lediglich anfällig in der Röhrenansteuerung. Es waren 4 Röhren, ein Vierlink. Diese Röhren wurden über Lächerleitung angesteuert. Und wenn dort eine Phasenverschiebung war, das passierte, wenn sie eine Weile liefen, dann bekam sie rote Backen. Haben wir abgeschaltet und die Lächerleitung erstmal neu justiert, dann lief es wieder weiter.
Aber da war dann kein Programm zu hören in der Zeit?
Nein, das war auch nicht so kritisch, denn es gab nur wenig Hörer in der Zeit. Das waren nur ausgesuchte Hörer. Genauso wie es später beim Fernsehen gab es ja nur ausgesuchte Seher.
Da haben dann sozusagen nach der Sendung dann die Leute bei Ihnen angerufen, die 3 Stück? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das darf man an. Das darf man durchaus sagen. Ich habe sehr viel an. Also nicht auch später immer wieder die höheren Anrufe empfangen müssen. Aber sie waren meistens nicht böse, sondern waren interessiert.
Tja, wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Dieser eine Sender blieb ja nicht lange der einzige. Ja.
Ne? Im nächsten Jahr kam schon ein weiterer 3-Kilowatt-Sender von Siemens dazu. Damals gab es nur eine Antenne auf dem Funkturm und die konnte nicht mit 2 Frequenzen arbeiten. Wir haben also eine 2. Hörnerantenne, eine Richtantenne oben montiert und dann die 2 Sendungen ausgestrahlt. Gleichzeitig fing die Post an, einen Fernsehsender aufzubauen im Nebenraum. Das waren alles winzig kleine Räume. Es wurde oben an der Antenne eng. Wir haben dann also eine neue Antenne oben drauf bekommen, auf dem Funkturm. In der Zeit war ich sehr häufig auch oben, weil das gab manche Komplikationen. Aber nach einiger Zeit lief alles. Auch der Fernsehsender lief mit großer Publikumsbeteiligung. Das Publikum stand nachts vor dem Fenster. Sie müssen sich das vorstellen, dieser Durchgang auf der rechten Seite war ursprünglich ein Ausschank. Und diesen Ausschank hatte man zugemacht, hat stattdessen ein großes Glasfenster eingebaut. Und dann standen die Leute nachts davor, wenn die Sendung begann, in Trauben und wir hatten einen winzig kleinen Monitor an dem Fernsehsender. Und sie schauten, dass wir ja nichts mit davor stellten. Ja, denn ich spreche von dem Sender, wir haben ihn dann 1954 übernommen, ging das Fernsehen an den Rundfunk über.
War das schon der Kanal 7 im VHF-Band?
Ja, ja. Mhm. Ja. Wir haben Kanal 7 aber von Anfang an gehabt, bis zu seinem rühmlichen Ende.
Gehen wir nochmal auf die Radioprogramme ein. Sie sagten, es wurde ein zweiter Sender gebraucht. Was wurde denn mit dem zweiten Sender abgestrahlt? War das dann schon SFB 1 und SFB 2?
Das kam noch von Hamburg, ja.
Weil 1954 der SFB erst kam. Aber er hatte damals ja noch nicht seine vier Programme.
Nein, nein. Der SFB hat 1954 einzig bis dahin nur den Heidelberger Platz. Das Rundfunkhaus ging ja erst gegen Ende der 50er Jahre zum SFB über.
Weil interessant wäre ja zu überlegen, welche Auswirkungen die UKW-Abstrahlung gehabt haben könnte auf die Programme. Sie sagten, die Moderatoren, damals wurden die ja noch nicht so genannt, das waren Sprecher und Reporter, die waren lockerer. Ja. Aber ich denke mal, dass das UKW-Signal ja auch durch seine deutliche Klarheit und Dynamik vielleicht zu Musiksendungen geradezu provoziert hat.
Das ja, das war also zweifellos. Es war ja die Zeit, als die Tonbandgeräte aufkamen, die Amateure alle Aufnahmen machten und war natürlich sehr interessiert an Sendungen, die so mit solcher Qualität ankamen. Die jungen Leute wie heute haben alles mitgeschnitten, was sie bekommen konnten.
Das war aber damals, müssen wir dazu sagen, noch Mono.
Ja, ja, das war noch Mono.
Wann setzte die Stereoentwicklung ein?
Die setzte erst in den 60er Jahren ein. So etwa Mitte 1960, da fingen wir in Berlin an mit Versuchssendungen und überhaupt mit Sendungen und wurden sehr kritisch von den anderen angesehen. Und dass wir als nehmender Sender, das war ja so, so eine teure Sendeart einführten. Denn das hieß ja, doch einiges umzubauen an den Sendeanlagen, an den Leitungen und so weiter.
Es muss alles doppelt ausgelegt sein, ja. Irgendwie. Für den linken und rechten Kanal, obwohl es sicherlich technische Tricks gab, bestimmte Sachen sozusagen so zu modellieren, dass man auch möglicherweise nicht alles doppelt auslegen musste.
Nein, nein, das war ja kodiertes Signal. Das ging ja auch über einen Sender. Aber der schon allein die Coder, die überall und die Wartung der Coder, die waren ja nicht sehr stabil, bis die stabil waren. Dauerte einige Zeit, aber trotzdem, man wurde in Berlin sehr dieses Ziel verfolgt, gute Stereoqualität zu senden.
Ja, das bedeutete ja sicher auch Investitionen im Studiobereich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Bezüglich des Studios kann ich jetzt sehr wenig sagen. Wir waren in unserem Bereich sehr mit beschäftigt, das in Ordnung zu halten. Wir bekamen höchstens Ärger mit dem Studio, wenn wir aus Frequenzgründen oder ökonomischen Gründen eine Hubbegrenzung bauten. Das heißt also, ein Sender, der sollte seinen Frequenzbereich rechts und links der Originalfrequenz nicht überschreiten. Die Toningenieure in den Studios wollten ihre Sendung möglichst laut haben. Und so hatten wir immer einen Kampf mit ihnen um die Frequenz, Modulation, um die Bandbreite. Und es waren ja mittlerweile auch schon mehr Sender in Berlin. Das war der Osten, Straße aus und so weiter. Wir konnten nicht beliebig überschreiten. Und haben dann eine Begrenzung gemacht und bekamen immer wieder Ärger, weil die Werbung wollte möglichst viel Lautstärke. Und die war nur durch großen Hub zu erreichen. Also Frequenzhub. Und das haben wir abgeschnitten. Es gab dann eine Verzerrung, selbstverständlich. Aber das war immer ein Kleinkrieg zwischen uns und dem Studio.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, gab es noch nicht in dem Sinne Kompressoren, die den Lauteindruck bei normalem Hub erzeugten?
Doch, wir haben Kompressoren und Begrenzer gehabt. Das war eine Einheit. Wir konnten, wenn gewünscht wurde, konnte komprimiert werden, aber bei uns vor allem haben wir begrenzt. Denn das ist auch heute so. Man kann nicht einfach die Bandbreite überschreiten, denn dazu ist das Band wieder zu schmal. Und was, gerade wenn das jetzt heute noch so wäre, in Berlin sind ja so viele Sender, die von sich ständig gegenseitig durch, da würde man das Zischen immer hören wieder.
Ja, das war jetzt also alles noch in Witzleben, also sprich auf dem Funkturm. Ja. Aber jetzt kommt ja der nächste Senderstandort ins Spiel, der Scholzplatz.
Ja, der Scholzplatz wurde 1963 in Betrieb genommen. Wir haben also ein Jahr lang dort aufgebaut. Es sollte ein Provisorium sein. Der Förster, dem wir das Gebiet abgerungen haben, hat sehr geweint. Und trotzdem wurde der Sender also nach Richtung des Fernsehmastes 1963 in Betrieb genommen. Danach bin ich erst mal ein Jahr lang in die Entwicklungshilfe gegangen für ein Jahr. Einen anderen Sender im Sudan, einen Fernsehsender aufgebaut. War eine interessante Tätigkeit.
Aber erzählen Sie doch mal, warum dieser legendäre Funkturm, der ja eigentlich als Antennenträger ganz gut geeignet scheint für einen Laien, nun nicht mehr reichte, sondern dass man zwar in unmittelbarer Nähe des Senderfreies Berlins, aber dennoch vom Funkturmgelände entfernt diesen Sender betreiben, neu aufbauen musste.
Es gab zwei Gründe. Einmal war der zu nieder. Wenn man flach ausstrahlt, dann ist doch die Strahlung durch den Horizont begrenzt. Je höher man kommt, desto weiter reicht man über den Horizont. Das war der eine Grund.
Und die Antenne hätte man nicht nach oben hin verlängern können?
Kein Mensch hat die Statik mehr gehabt, des Funkturms gehabt und hat sich nicht mehr getraut, das zu erhöhen. Es wäre ein fürchterliches Gebilde geworden.
Also der Scholzplatz, der Förster wurde bekniet, Holz zu fällen. Und dann hat man sich also entschieden, dort auch nicht nur Fernsehen abzustrahlen, sondern auch die UKW-Sender zu installieren. Waren das dann gleich Stereosender? Die Zeit wäre ja reif gewesen dafür.
Ja, ich meine, es waren schon schwer Stereosender. Ja, also wir könnten nachsehen, aber es war also das dabei schon Stereo alles.
Wobei auffällig war, dass also die Frequenz, auf der SFB2 sendete, irgendwie schwächer war als andere UKW-Sender. War das jetzt von der Wellenkonferenz so belegt worden?
Also ursprünglich waren wir nur für die 88, 75 oder 88 A später 10 Kilowatt Leistung. Und für 92,4, ich glaube, es war die Frequenz, also für die zweite Frequenz hatten wir eigentlich nur 3 Kilowatt. Und da haben wir Ingenieure zusammengetan und haben den ganz still, klammheimlich auf 10 Kilowatt erhöht. Aber deshalb ist vermutlich der Eindruck entstanden, dass er schwächer war. Er war schwächer. Also nominell war er schwächer.
Ja, der Scholzplatz, wir sagten ja schon, das ist ein Provisorium. Warum ist das dieses Provisorium eigentlich geblieben? Es gibt ja so Informationen, das wohl mal geplant gewesen sein soll, einen richtigen Betonturm, einen richtigen Fernsehturm sozusagen zu bauen. Warum ist das eigentlich nie passiert?
Das ist aus finanziellen Gründen vermutlich. Denn der Fernsehmast, die ganze Station, ist uns vom WDR geschenkt worden. Und der SFB war immer ein Sender, ein nebender Sender und konnte sich nicht so ein Stück leisten. Es bestand die Gefahr, dass wir auf den Mast der Bundespost in Frohnau gehen sollten, den Richtfunkmast. Das haben wir Gott sei Dank abwenden können. Der ist ja heute umgelegt, den gibt es ja schon nicht
mehr. Was halten Sie vom Programm?
Wunderbar. UKW-Programm ist ganz in Ordnung.
Meine Gäste hören auch in unserem Café den UKW regelmäßig. Ja?
Ich versäume keine nette Sendung vom UKW-Programm. Und falls ich eine Sendung nicht persönlich hören kann, schalte ich das Magnetophon ein.
Welche Sendungen hören Sie denn am meisten?
Ein gutes Hörspiel.
Sportnachrichten über UKW, die immer sehr einwandfrei und sehr deutlich sind.
Ja, das gesprochene Wort, das ist so klar, also es ist einem so nah, ist so persönlich. Ja. Und dann besonders auch die Hörspiele, wenn ich die in die Mittelwelle vergleiche, da kommt es mir vor, dass, als wenn man, wo ich erblindet bin, und das nicht sehe im Theater, also als wenn ich auch im Schauspiel wäre. Wir haben mit dem UKW-Empfänger eine Volltönigkeit, wie wir sie noch nie erreicht haben. Und so sehe ich in dem UKW geradezu ein Himmelsgeschenk, was uns das jetzige Leben verschönern hilft.
Radio 1 in Cottbus auf 95,1.